Ja, ganz herzlich willkommen zu unserer vierten Übung in der Lehrveranstaltung Information Management. Das ist unsere vorvorletzte Übung, wir haben nach der noch zwei. Und heute geht es um die Themen, die wir in der letzten Vorlesung hatten, einmal um serviceorientierte Architekturen und um die Heterogenität von IT-Landschaften. Und dabei haben wir folgende Lernziele. Es geht einmal darum, ein bisschen über die Erfolgsfaktoren des Bezugs und Einsatzes von serviceorientierten Architekturen zu reden, diese ein bisschen zu verstehen, ein bisschen darüber nachzudenken und zu diskutieren. Und außerdem hatten wir Kennzahlen für die Heterogenität von IT-Landschaften, die wir ein bisschen verstehen und anwenden wollen. Wir gliedern uns ganz kurz nochmal hier jetzt gerade in die Module 7 und 8 ein, wo wir jetzt erstmalig so an die Schnittstelle gegangen sind, bei der man sich um das Management der Informationssysteme selbst, aber auch um die Technik ein bisschen kümmern muss. Genau. Wir fangen gleich mit der ersten Aufgabe an. Und für diese Aufgabe stellt euch vor, hier gibt es die mittelständische Firma Dach und Fach und die vertreibt in Hessen Baumaterial an alle möglichen Dachdeckerunternehmen. Ne? Also irgendwelche Dachdecker bekommen irgendwelche Aufträge, brauchen dafür Material, um irgendein Dach zu decken und das kaufen die bei dieser Firma ein. Und die Firma Dach und Fach setzt für den Einkauf, die Lagerhaltung, Auftragskundenverwaltung ein etwas älteres Legacy-System ein. Und weitere Info für euch, aufgrund von häufigeren Anfragen in der letzten Zeit plant das Unternehmen auch Beratungsleistungen zum Thema Materialbedarf und Verwendung für Großprojekte, große Bauprojekte anzubieten. Ne? Also Großprojekt im Bau, da wird dann irgendwie Material benötigt und weil dieses Dach- und Fachunternehmen, weil die aufgrund ihrer Tätigkeit das ganz gut einschätzen können, was man da braucht und was man da verwenden sollte, planen die jetzt so in der näheren Zukunft diese Beratungsleistungen anzubieten. So. Und jetzt kommt eine lokale Beraterfirma daher und schlägt dem Unternehmen vor, dass diese Funktionalität dieses Legacy-Systems, dass sie das in feingranulare Services kapseln sollen. Also nochmal kurz zur Wiederholung, wir hatten in der Vorlesung gesagt, Services kann man auch anbieten, indem man bestehende Systeme irgendwie die Funktionalität kapselt, ne, dass man die Schnittstellen irgendwie abgreift, die irgendwie in selbstständige Services quasi umwandelt, damit man diese Services dann später irgendwie zusammenfügen kann, wie man das braucht. Und diese Beraterfirma schlägt jetzt dem Unternehmen vor, dieses bestehende Legacy-System in feingranulare Services zu kapseln, damit die IT des Unternehmens als serviceorientierte Architektur flexibel und zukunftsfähig ist. Und jetzt stellt euch vor, ihr seid jetzt der CIO von Dach und Fach und habt euch jetzt diesen Vorschlag angehört und möchtet jetzt in eurem Team diskutieren, was ihr denn von diesem Vorschlag haltet, auf Basis der gegebenen Informationen. Und das ist eure erste Übung. Tut euch da bitte wieder in kleinen Gruppen zusammen, in denen ihr ein bisschen darüber sprecht. Und im Anschluss reden wir gemeinsam darüber. Also ich glaube, man kann über die Fragestellung so allgemein und generell, wie sie gestellt ist, sehr, sehr viel diskutieren. Und wie auch gesagt, gibt es nicht eine wirklich richtige und eine falsche Antwort. Und die Antwort oder eine mögliche Antwort hat sehr viele Aspekte. Wollen wir einfach mal sammeln, was ihr bis jetzt gefunden habt oder welche Argumente ihr gefunden habt? Fangen wir mal hier an. Ha?
Das ist immer die Frage, welches System, neues oder altes, soll das Unternehmen in Zukunft bringen. Mhm. Aber wir haben hier die Lösung, wenn altes Legacy-System ist in neue Fassade, wie ein serviceorientiertes Produkt gestaltet. Mhm. Und wir denken, dass dieses System wird günstiger sein als zum Beispiel neues System mit viel Änderungen im Bereich Prozessgestaltung, Personaltrainings. Aber als Nachteile können wir nennen diese Legacy-System, komplexe, alte System bleibt und verändert und das ist unmöglich weiterentwickeln, dieses System.
Okay.
Flexibilität fällt hier und für Zukunft, das ist nicht so gut gelöst.
Okay. Man muss immer die Grenzen des alten, ich fasse mal ein bisschen zusammen, so wie ich es verstanden habe, man muss die Grenzen des alten Systems berücksichtigen und natürlich auch die Kosten sich betrachten, was es, die man aufwenden müsste, wenn man jetzt ein neues System stattdessen einführen würde. Habt ihr Ergänzungen dazu?
Ja, also was wir uns überlegt hatten, war, dass wir ja die zwei Geschäftsbereiche, Vertrieb und Beratung dann haben. Und den Vertrieb, den würden wir, wie es auch vorgeschlagen ist, zunächst gekapselt, das Legacy-System kapseln und aber auch Services verwenden. Das, die Beratungsschiene, das Beratungsgeschäftsfeld kann man ja direkt auf Services aufbauen. Und zum Beispiel die Service-Komponenten, zum Beispiel für Kundenverwaltung oder Auftragsverwaltung, die dort anfallen, die kann man ja auch für das Vertriebsgeschäftsfeld schon nehmen. Also dass man dort schon ja, Systeme von dem Legacy-System abschaltet, die man halt dann immer braucht. Und auch die verbliebenen Legacy-Komponenten nach und nach in Services überführt, also in echte Services dann.
Okay. Da kam nochmal der Aspekt dazu, dass man einzelne Services, die auch schon in dem Bereich, in dem Vertriebsgeschäftsbereich verwendet werden, jetzt auch in dem Beratungsbereich gut einsetzen kann und dass man so nach und nach seine, seine Technologie erneuern kann. Okay. Habt ihr noch weitere Aspekte?
Jetzt, das bei uns geht in eine ähnliche Richtung. Wir würden auch auf keinen Fall empfehlen, die alte Architektur komplett mit Dampf einmal umzubauen, sondern lieber die neuen Sachen erstmal vielleicht sogar extern als Software as a Service neu aufzuziehen, erstmal da klein anzufangen.
Okay.
Weil wir gehen auch nicht davon aus, dass der alte Geschäftsbereich noch stark wächst, sodass da dann Skaleneffekte auftreten werden.
Okay.
So lieber erstmal gucken, dass man uns dann auch in Kauf nimmt, zwei Kundendatenbanken zu haben und das erstmal separat aufbaut. Natürlich mit Schnittstellen dann dazwischen, wie man es braucht.
Okay, also würdet ihr sagen, so eine Kapselung von so einem alten System für möglicherweise neue Einsatzbereiche, macht aus eurer Sicht nicht so viel Sinn?
Nee, weil man das ja dann komplett analysieren müsste und wahrscheinlich gar nicht mehr genau kennt, was das eigentlich, wie es erweiterbar ist.
Ja, ja super, vielen Dank. Dann ist mir kurz das Mikro. Dankeschön. Ja, ja vielen Dank. Natürlich alles sehr valide Punkte. Man kann noch weitere finden. Ich möchte jetzt auch gar nicht auf irgendwie alle eingehen. Grundsätzlich ist die Frage bei so einem Legacy-System, ne, ob man den Lebenszyklus irgendwie verlängert und so ein Service eben, so eine Service-Schicht drauf aufbaut, um die dann irgendwie wieder zu verwenden. Und das ist natürlich, wie ich denken könnt, auch mit viel Aufwand verbunden. Ne? Und in der Aufgabenstellung stand auch irgendwie was davon, das in sehr feingranulare Services zu kapseln und dann ist natürlich die Frage, der Aufwand, den ich betreibe, um diese Fassade aufzubauen, ja, rentiert sich das? Was habe ich davon? Und zwei Aspekte, die wir in dem Zusammenhang in der Vorlesung besprochen haben, gibt natürlich noch andere, sind einmal die Flexibilität, die ich mir damit erlangen kann, na, mit so einer serviceorientierten Architektur und auch die ja, vielleicht Potenziale der Wiederverwendung. Und was jetzt ein Ansatz ist, darüber nachzudenken, ist, kann ich denn von den bestehenden Services, die ich da irgendwie dann in die Fassade baue oder mit der Fassade aufbaue, kann ich da tatsächlich so viel wiederverwenden? Ne? Lohnt sich das, das ganze alte System irgendwie zu abstrahieren und in einzelne Komponenten zu zerstückeln? Und bringt es mir wirklich viel für die Zukunft? Und da fand ich euren Punkt ganz gut. Was die, was das weitere Wachstum von diesem Vertriebsbereich angeht, ne, dass man da vielleicht in der Zukunft nicht allzu große Veränderungen zu erwarten hat und auch das Thema, ja, ob ich mit meinen Beratungsleistungen, ob ich da wirklich die Services, so wie sie aus dem alten System kommen, ob ich mit denen so viel anfangen kann für das neue Geschäft. So Prozesse in der Beratung sind nicht so super kompliziert. Ne? Da werden irgendwelche Berater hingeschickt und da werden dann Personentage abgerechnet und viel komplizierter ist es nicht. Das sieht man auch an SAP by Design, so eine mittelständische ERP Software as a Service Lösung, die bei der SAP als Referenzkunden oft Berater angibt. Ne? Und die Berater, die haben halt keine so sonderlich komplizierten Prozesse. Ne? Und dann ist wirklich die Frage, ob man für sowas, für solche relativ einfachen Sachen, ob man da den Aufwand betreibt und das ganze alte System irgendwie neu aufbereitet oder ob man, wie von euch vorgeschlagen, vielleicht irgendwie auch auf irgendwie einen Service, Software as a Service zurückgreift. Genau, das ist so diese Flexibilität, dieser Flexibilitätsgedanke. Brauche ich diese Flexibilität, die ich mir dadurch erschaffe und steht die im Verhältnis zu dem Aufwand, den ich betreiben muss? Natürlich muss man auch genau, wie ihr gesagt habt, berücksichtigen, was kostet das neue System, das ich zusätzlich brauche und fahre ich dann nicht vielleicht mit dem alten irgendwie, auf den ich dann zusätzlich noch was anflansche irgendwie, vielleicht einen externen Service oder so, wenn ich diese Architektur schon gebaut habe, ne, fahre ich da vielleicht günstiger. Und das andere Thema ist dieses Wiederverwendungsthema. Und da haben wir in der Vorlesung schon besprochen, dass es so ein Verkaufsargument, ne, von diesen serviceorientierten Architekturen ist und dass aber in der Praxis das nicht immer garantiert ist, ne, dass man da wirklich so viel rausholt an Wiederverwendung. Okay. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Und das ist jetzt auch noch nichts, was wir in der, das ist so ein bisschen ergänzend zur Vorlesung, das ist was wir noch nicht behandelt haben. Jetzt stellt ihr euch vor, diese neuen Beratungsleistungen durchzuführen, genau wie ihr gesagt habt, fehlen natürlich manche Funktionalitäten in diesem Projektmanagement-Bereich. Ne? Und jetzt schlägt diese Beratungsfirma vor, sich diese fehlenden Funktionalitäten irgendwie von externen Anbietern zu beziehen. Ne? Und jetzt gibt es da so einen spezialisierten US-amerikanischen Anbieter, der diesen folgenden Service irgendwie anbietet und da schlägt die Beratungsfirma vor, dass man die ja dann einfach in die neue serviceorientierte Architektur einbinden könnte. Ne? Und dieser Service ist irgendwie, da geht es um Rechnungen im Rahmen des Projektmanagements und dieser Service generiert halt diese Rechnungen, ne? Auf Basis von irgendwie Input-Objekten, ne? Da muss man irgendwie die Customer tun für diese Rechnung, irgendwelche Service-Items, die man da geleistet hat, kommt irgendwie ein Preis raus und am Ende hat man so eine Rechnung, ne? So ein Rechnungsdokument und kommunizieren tut der Service irgendwie mit der Kundendatenbank, mit einer Service-Datenbank und irgendwie auch dann mit der Rechnungsdatenbank. Und jetzt sollt ihr mal kurz diskutieren, welche Herausforderungen bei der Integration von diesen externen Services in die eigene IT besteht. Genau. Tut euch auch wieder so in Kleingruppen zusammen und genau. Okay. Auch hier gibt es bestimmt nicht nur eine Lösung, sondern vielleicht unterschiedliche Herausforderungen. Erzählt mal, was ihr gefunden habt. Jetzt fangen wir vielleicht mal hier auf der Seite an. Freiwillige vor, bitteschön.
Also wir haben uns überlegt, die Verfügbarkeit des Services muss halt geregelt werden und gewährleistet. Mhm. Und natürlich Datenschutz ist auch ein Aspekt, der beachtet werden muss. Mhm. Und auch die Schnittstellen halt im Bestehen des Services.
Mhm. Was heißt das?
Also die Schnittstelle zwischen dem externen Service und den eigenen Services, dass die auch halt also entsprechend festgelegt werden.
Aha, okay. Gut, vielen Dank. Alles richtig? Habt ihr was zu ergänzen?
Ja. Was halt auch immer ein Problem ist bei solchen Daten, gerade wenn hier steht Customer-ID, Service-Item-ID, dass eben die Daten bei uns selber auch so vorliegen müssen, dass wir die da liefern können. Aha. Und dann kann es natürlich auch sein, wenn wir sie nicht so abgespeichert haben, dass wir da nochmal eine extra Tabelle brauchen und dann Daten doppelt gespeichert sind, Redundanzen vorliegen. Mhm. Genau. Und dass es gerade bei Rechnungen und so auch immer viele länderspezifischen Anforderungen gibt. Mhm. Und dementsprechend ist es immer die Frage, gerade wenn es dann nach Amerika geht, wie schnell sind dann Änderungen, jetzt zum Beispiel IBAN BIC, solche Sachen dann umgesetzt oder ja allgemein Rechnungsdaten erstmal in die USA zu schicken und dann wieder zu holen, ist ja sehr heikel.
Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Habt ihr noch Ergänzungen?
Eine Ergänzung über die Form von dieses Projekt Project Invoice. Das ist für US-amerikanische Standard, das ist eine, und zum Beispiel für Deutschland, das ist etwas anderes.
Ja.
Und das muss immer adaptieren. Ja. Taxes abrechnen, juristische Fragen, ich weiß nicht.
Ja, sehr gut.
Spezielle Form von Dokument.
Sehr gut. Okay, super, danke. Ja, ihr habt mit allen Punkten habt ihr recht. Da gibt es durchaus sehr, sehr unterschiedliche Herausforderungen. Willst du noch was? Ja. Oder? Ja. Ob es verboten ist, personalisierte Daten außerhalb der EU zu speichern? Ja, ich meine auch, dass wir in Informations- und Datenschutzrecht irgendwann damals im Studium, dass da was war. Ich kann es so nicht mehr sagen. Ja? Safe Harbor? Ja. Okay, sehr gut. Ja. Ja, also da gibt es auf jeden Fall rechtliche Bestimmungen, die da einzuhalten sind. Ich bin da leider absolut kein Experte. Ja, ist alles, wie gesagt, sehr valide Punkte. Ein Punkt, auf den wir hier die Aufmerksamkeit nochmal richten wollten, ist genau das, was ihr gesagt habt, mit den semantischen Unterschieden bei diesen Services. Ne? Was versteht man unter bestimmten Business-Objekten, sowas wie zum Beispiel eine Rechnung. Ne? Hat das bei diesem Service dieselben Attribute, wie es jetzt vielleicht in unserem Unternehmen hat? Ne? Da gibt es rechtliche Vorschriften, vielleicht auch nochmal irgendwie eine eigene Modellierung des Unternehmens. Ne? Da stehen vielleicht Sachen drin, die jetzt das Unternehmen nicht berücksichtigt. Woher weiß der Service, welches Feld in meiner Tabelle, in meinen Invoice-Objects, den Feldern in ihrem Service entspricht. Ne? Und da heißen bestimmte Business-Objekte vielleicht gleich, aber sind inhaltlich doch sehr unterschiedlich. Ne? Und das muss man natürlich erst analysieren. Was man dann macht, ist irgendwelche Transformatoren zu bauen, ne? Damit dann bestimmte Sachen, vielleicht werden irgendwelche Beträge nochmal mit einem Steuersatz umgerechnet. Und es wird immer verkauft so als sehr serviceorientierte Architektur, das ist super, dann kann man sich einfach alles zusammenstöpseln, wie man das braucht, ne? Holt sich überall die besten Services. Das ist natürlich bei einem Service jetzt auch nicht so das Problem, aber wenn man sich überlegt, dass man irgendwie viele Sachen extern bezieht, dann sitzt man da auf jeden Fall schon wieder dran, ne? Und schaut, wie das zusammenpasst und ob man da dasselbe drunter versteht. Irgendwie selbes Prinzip mit diesem Kundenobjekt. Ne? Hat das dieselben Felder wie bei uns? Steht in den Feldern, die vielleicht gleich heißen, auch dasselbe drin wie bei uns? Also diese semantischen Unterschiede, das ist eine große Herausforderung bei diesen serviceorientierten Architekturen. Ja, das war's soweit zu den serviceorientierten Architekturen. Wir kommen jetzt zu einer Aufgabe, und das hatten wir in der Vorlesung schon angekündigt, dass wir die ein bisschen so gestalten wollen, dass es euch so ein bisschen bei der Klausurvorbereitung helfen kann, beziehungsweise dass ihr so ein Gefühl dafür kriegt, wie so eine Klausurfrage aussehen könnte. Und die ist jetzt so gestellt, wie ihr sie auch in der Klausur finden könntet. Wir haben da deswegen auch mal 12 Minuten drüber geschrieben, ne, weil das so vielleicht in etwa der Zeit entsprechen würde, wie man sie für eine Klausuraufgabe hätte. Und was ihr jetzt machen könnt, ist euch einfach mal hinzusetzen und für euch jeder individuell mal so eine Antwort formulieren, wie ihr das dann auch in der Klausur formulieren würdet. Natürlich habt ihr jetzt noch nicht so euch vorbereitet, wie ihr das dann vor der Klausur gemacht hättet, aber wir würden dann auch danach nochmal besprechen, worauf es uns bei der Aufgabenstellung und bei der Antwort eben ankommt. Ja. Also deswegen jetzt hier der Vorschlag, setzt euch mal hin, versucht mal, das jeder für euch so ein bisschen zusammenzuschreiben, wie ihr das beantworten würdet, und wir besprechen das dann im Anschluss. Ja, ihr seid bestimmt alle fertig geworden. Wir hatten jetzt 12 Minuten Zeit für die Aufgabe angesetzt und dabei war so die Überlegung, also dass so der erste Aufgabenteil, erläutern Sie die 4 Anforderungen, na, dass man da vielleicht so mit ein bisschen Nachdenken hinschreiben, nochmal drüber lesen, irgendwie vielleicht pro Anforderung na, so 1,5 Minuten brauchen könnte, ne? Dass dann insgesamt 6 draus werden und vielleicht unten dann für die Formeln jeweils auch nochmal so 3 Minuten. Ne? Kurz überlegen, ins Gedächtnis rufen und in der Klausur richten sich dann auch die Punkte so nach ungefähr der Zeit, die man dafür braucht. Ne? Und genau, jetzt möchte ich nochmal ein bisschen darauf eingehen, was uns da bei der Frage wichtig ist, was uns entsprechend bei den Antworten, die ihr darauf geben sollt, wichtig ist. In der Evaluation hatten wir gesehen, dass ihr noch Verbesserungsbedarf bei uns vorschlagen würdet, ne, im Bereich, wie kann man irgendwie ein besseres Bild von dem bekommen, was so in der Prüfung auf uns wartet. Deshalb gehen wir da jetzt nochmal ein bisschen drauf ein. Ja, zum ersten Aufgabenteil, ne? Also 2 Kennzahlen, Heterogenität von IT-Landschaften. Jetzt sollt ihr 4 Anforderungen erläutern, die im Rahmen der Vorlesung an diese Kennzahlen gestellt wurden. Und wichtig ist dabei auch immer die Formulierung der Aufforderung, ne? was ihr tun sollt. Das ist hier erläutern, manchmal ist es nennen und das ist ein Unterschied. Wenn da steht nennen, dann reichen uns irgendwie stichpunktartig Was ist es, ne? Und hier steht erläutern, das heißt, wir hätten gerne von euch ein bisschen eine Erklärung, damit ich auch verstehe, was da hinter diesem entsprechenden Stichpunkt gemeint ist. Und das könnte dann hier bei diesen 4 Anforderungen, die wir hatten, zum Beispiel, also da würde dann nicht ausreichen für die volle Punktzahl das Stichwort zusätzliche Attributwerte. Das würde dann Teilpunkte geben, höchstwahrscheinlich, aber es ist für uns keine Erläuterung, weil man ein Leser, der jetzt nicht irgendwie das Thema kennt, weiß nicht, was das bedeuten soll. Ja? Deshalb solltet ihr das ein bisschen erläutern. Und da wäre dann sowas irgendwie vorstellbar wie, das Hinzufügen eines weiteren Attributwerts soll zu einer Erhöhung der Heterogenität führen. Ne? Dass man weiß, was damit gemeint ist, zusätzlicher Attributwert. Ist das klar soweit? Ja? Genauso bei dem zweiten Punkt. Ne? Verschiebungen in der Verteilung würde wahrscheinlich Teilpunkte geben, aber es soll irgendwie rauskommen, dass wenn sich die Verteilung so verschiebt, dass es einer Gleichverteilung näher kommt, dass dann auch das abgebildet werden soll in dieser Kennzahl, entsprechend, dass die Heterogenität eben größer ist. Ne? Zu dem dritten Punkt, dem vierten Punkt, genau dasselbe Prinzip, vielleicht nochmal inhaltlich zu dem dritten Punkt. Hier geht es darum, dass auch kleine Komponenten, also kleine zusätzliche Attributwerte und deren Menge, dass die auch zu einer Erhöhung der Heterogenität führen sollen. Ne? Wenn ihr euch vorstellt, dass man irgendwie 2 verschiedene Systeme hat im Unternehmen, ne? Und dann kommt irgendeine Abteilung her und kauft noch ein drittes ein, dann steigt damit natürlich die Menge an Know-how irgendwie, die ich brauche. Ne? Ich muss Wissen über zusätzliche Systeme mehr aneignen, damit ich weiß, wie man die warten kann, etc. Ne? Und das ist möglicherweise zu verhindern und deshalb will man eben, dass durch so kleine Mengen schon sich die Heterogenität erhöht. Und die letzte Anforderung, ne, dass bleiben die Verhältnisse gleich zwischen den Attributen und deren Anteilen, dann soll sich auch an der Heterogenität nichts ändern. Ne? Die Heterogenitätskennzahl soll genau gleich sein, hier in dem Fall, dass man 800 Einheiten Oracle und 600 DB2 hat, wie wenn man irgendwie 1600 und 1200 hat. Ne? Okay. Gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Mhm. Ja. Genau. Also der Hinweis war, dass der erste und der dritte Fall miteinander verwandt ist. Ne? Im ersten Fall kommt ein Attribut dazu und im dritten Fall kommt auch ein Attribut dazu. Und es ist auch insofern konsistent, dass beide Fälle zu einer Erhöhung der Heterogenität führen sollen. Und jetzt gibt es aber unterschiedliche Kennzahlen, mit denen man so eine Konzentration oder Heterogenität ausdrücken kann. Ne? Wie du vorhin gesagt hast, es gibt noch andere Statistiken, die man da irgendwie, die diese Verteilung beschreiben können. Ne? Und die Anforderung ist eben, dass selbst kleine dass selbst kleine zusätzliche Elemente eben zu einer Erhöhung der Heterogenität führen sollen. Und wir hatten in der Vorlesung, und das machen wir gleich auch nochmal, besprochen, dass der Herfindahl-Hirschmann-Index zum Beispiel dieses Kriterium nicht gut erfüllt. Ne? Ja, genau. Genau. Man kann das als Sonderfall ausdrücken, ne, von diesem ersten. Okay. Ja, in dem zweiten Aufgabenteil geht es darum, um welche Heterogenitätsmaße handelt es sich, ne? Zwei Kennzahlen zur Messung von Heterogenität. Um welche Heterogenitätsmaße handelt es sich dabei und wie werden diese berechnet? Ne? Und dabei ist wichtig, welche Heterogenitätsmaße, das ist eine Nennung, ihr sollt die Namen nennen von diesen Heterogenitätsmaßen und die Formel, wie werden diese berechnet. Ihr sollt dabei nicht, das hattest du gefragt, erklären, was jetzt... warum jetzt die Formel irgendwie so und so ist, das könnte auch kommen, ne? Deshalb ist es wichtig, dass ihr die Formeln auch versteht. Es könnte zum Beispiel auch irgendwie sowas kommen, erklären Sie, wie bei Kennzahl XY berücksichtigt wird, das Kriterium so und so. Ne? Das ist hier nicht gefragt. Es geht hier um die Nennung und die Formel. Und Nennung ist klar, Herfindahl-Hirschmann-Index, ne? Und die Formel ist auch klar. Und dabei ist noch wichtig, dass ihr hier sagen könnt, was dieses FI-Quadrat ist. Ne? Wie wird das berechnet? Ne? Da solltet ihr dazu schreiben, dass es der relative Marktanteil der Firma ist. Ne? Sonst ist alles klar. Der Rest ergibt sich aus den Werten. Aber wenn es um die Berechnung geht, ist wichtig, dass man dafür die relativen Marktanteile braucht. Genau. Also für die Antwort würde da in dem Fall genügen, Herfindahl-Hirschmann-Index, Formel so und so, FI steht für relativer Marktanteil, Produkt I oder Firma I oder wie auch immer. Ne? Mehr nicht. Genau, nochmal zu diesem Index. Ne? Das ist so ein Konzentrationsmaß, das auch von der US-Regierung eingesetzt ist, um eben so Marktkonzentration zu überwachen, ne? Um zu überprüfen, ob zwei Unternehmen irgendwie fusionieren dürfen. Ne? Und dieser Index, der steigt mit einer sinkenden Anzahl von Attributwerten. Das heißt, je größer dieser Wert ist, desto weniger Attributwerte gibt es, desto eher entspricht diese Verteilung auch einem konzentrierten Markt, einer konzentrierten Verteilung. Das heißt, 1 heißt in dem Fall, dass die Verteilung homogener ist, ne? Dass weniger Heterogenität herrscht. Das heißt, 1 ist näher am Monopol und das Minimum von diesem Herfindahl-Hirschmann-Index ist bei 1 durch n. Das würde einer Gleichverteilung aller Attribute in dem System bedeuten. Na, hier unten sehen wir, dass diese Verteilung hier einen höheren Herfindahl-Hirschmann-Index hat. Das heißt, wir haben hier eine konzentriertere Verteilung, als wir das da drüben haben, wo es noch einen zusätzlichen Player, Technologie, wie auch immer, Anbieter gibt. Ne? Genau dasselbe Prinzip für die Antwort in der Klausur gilt für dieses Entropy-Measure. Ne? Da geht es dann darum, Entropy-Measure zu nennen, die Formel hinzuschreiben und die Variablen eben kurz zu erläutern. Ne? Die einzige Variable, die wir hier haben, ist dieses FI und das ist auch wieder der relative Marktanteil. Ne? Und dieses Entropy-Measure verhält sich genau umgekehrt zu diesem Herfindahl-Hirschmann-Index im Sinne von, wann spricht man von Homogenität oder Heterogenität. Je höher dieser Wert ist, dieses Entropy-Measure, desto mehr Heterogenität hat man in seinem System. Und ist es dieses Entropy-Measure 0 oder nahe 0, heißt das, man hat eine konzentriertere Verteilung. Und jetzt nochmal zu dem kleinen Unterschied, und das war das, was du gefragt hast. Dieses Entropy-Measure im Vergleich zu diesem Herfindahl-Hirschmann-Index berücksichtigt stärker das Hinzutreten zusätzlicher Attributwerte. Ne? wenn wir hier diese Anforderungen 4, 3 uns nochmal betrachten, dann kommt hier nur ein zusätzliches Attribut mit einer ganz geringen Menge dazu und das soll aber auch gut in diesem Index abgebildet werden. Bei dem Herfindahl-Hirschmann-Index hat man das Problem, dass der Anteil, dieser kleine Anteil, der dazukommt von diesem zusätzlichen Attribut, dass der nochmal quadriert wird. Das heißt, was dann am Ende von diesem zusätzlichen Attribut in den Gesamtindex eingeht, ist sehr gering. Und das löst dieses Entropy Measure, indem es eben dieses 1 durch diesen Anteil berücksichtigt. Und wenn man 1 durch einen geringen Anteil macht, kommt dabei was Großes raus, ne, was entsprechend Großes. Und damit das nicht unendlich wächst, logarithmiert man das nochmal, damit ja, durch den Logarithmus hat man so eine asymptotische Funktion, die sich dann irgendwann annähert einem Grenzwert, sodass kleine Anteile berücksichtigt werden, allerdings nicht zu stark eingehen in dieses Measure. Und dieses Measure verhält sich, ich habe es schon gesagt, umgekehrt zu diesem Herfindahl-Hirschmann-Index. Man hat bei größeren Anteilen eine größere Heterogenität, eine höhere Heterogenität und bei kleineren hat man eben entsprechend mehr Homogenität. Und um diese Werte zu interpretieren, muss man berücksichtigen, dass bei beiden Werten, sowohl bei dem Herfindahl-Hirschmann-Index als auch bei dem Entropy-Measure, dass die Interpretation davon abhängt, wie groß hier dieses n ist. Ne? Das heißt, hat man in einem Szenario irgendwie n gleich 3 und will das vergleichen mit einem n gleich 5, dann kann man nicht die absoluten Werte vergleichen, sondern muss diese Werte ins Verhältnis zu diesem n setzen. Und das macht man hier bei diesem Entropy Measure, indem man dieses Numbers Equivalent Entropy Measure verwendet. Das definiert es einfach als die Exponentialfunktion von das e hoch den eigentlichen em-Wert. Und da sieht man dann, wenn man hier, wenn hier das em als Maximum das ln von n annimmt. Das heißt, das Maximum bedeutet, man hat eine maximale Gleichverteilung. Ne? Alle Attribute kommen gleich oft vor. Das heißt, ein Maximum an Heterogenität. Und wenn man dann hier dieses Maximum bei ln n hat und e hoch ln n macht, ne, dann hat man genau ein Numbers Equivalent Entropy Measure von n. Ne? Und so kann man dann interpretieren, wie nah die Verteilung an einer Gleichverteilung ist. Ne? Je weiter dieses Numbers Equivalent Entropy Measure an dem n liegt, desto eher entspricht die Verteilung auch einer Gleichverteilung. Wir kommen da später nochmal dazu. Gibt es dazu noch Fragen? Zu der Beantwortung bei einer Klausurfrage? Soweit klar? Sehr gut. Okay. Die nächste Aufgabe, da sollt ihr für die hier unten angegebenen Verteilungen jeweils den Herfindahl-Hirschmann-Index berechnen, sowie das Entropy Measure auf 2 Nachkommastellen gerundet. Und schließlich sollt ihr diese 3 Verteilungen nochmal bezüglich ihrer Heterogenität beurteilen und auch vergleichen. Nochmal kurz zu den Formeln. Das ist wirklich ganz einfach. Der Herfindahl-Hirschmann-Index ist einfach die Summe der quadrierten Marktanteile aller oder der quadrierten Anteile aller Attribute. Ne? Und das Entropy Measure ist 1 durch den relativen Anteil, davon den natürlichen Logarithmus, multipliziert nochmal mit diesem Anteil. Und davon die Summe über alle Attribute. Braucht ihr kurz, um euch das abzuschreiben, oder habt ihr es alle? Dann gehe ich nochmal auf die Folie hier. Könnt ihr das lesen? Das sollen hier 5% sein, ne? Hier haben wir 20, 35, 40, 40, 10, 40, 10, 80, 10, 5, 5. Okay. Kommen wir mal zum Ende. Ist nicht so super wichtig, dass ihr jetzt alles bis aufs letzte Nachkomma ausrechnet. Es geht ums Prinzip, dass ihr das Prinzip verstanden habt. Welche der drei Verteilungen ist denn die homogenste? Ist klar, ne? C. Sieht man auch schon, braucht man auch gar nicht viel rumrechnen, ne? Welches ist denn die heterogenste? Ja. Und da sieht man auch schon, ne, wenn es so eindeutig ist, na, dann ist klar, dann braucht man da nicht groß rumrechnen. Aber wenn man hier so zwei Verteilungen hat, bei denen man nicht so genau weiß, die irgendwie sehr ähnlich aussehen, ne, dann hilft es vielleicht, da doch mal nachzurechnen. Und die Formeln, ja, das ist wirklich keine hohe Mathematik, im Gegensatz zu dem, was hier an der Tafel steht. Der Herwindahl-Hirschmann-Index ist einfach die Anteile jeweils quadriert und das aufsummiert. Und dieses Entropy-Measure, da bildet man 1 durch den Marktanteil, davon den natürlichen Logarithmus, mal den Marktanteil und das summiert über alle Attribute hinweg. Gibt es dazu irgendwelche Fragen von eurer Seite? Wenn, dann würden wir sagen, bitte gebt auch den Rechenweg mit an, ne? Vielleicht noch ganz kurzer Hinweis. Man sieht jetzt, dass diese beiden Verteilungen hier schon sehr nah aneinander liegen, ne? Zwar sieht man hier, dass die ein kleines bisschen heterogener ist, jetzt mal nach den Kennzahlen, aber man würde hier in dem Fall trotzdem nochmal genauer sich die Fälle anschauen und schauen, ist jetzt hier wirklich ein Problem oder ist das jetzt nur Rechnerei, ne? Man sieht da, dass hier in dem Fall A scheint hier dieses Attribut B für mehr Heterogenität zu sorgen, jetzt im Vergleich mal zu dem Szenario, ne? Weil hier der größere Anteil, ne, eher für eine Gleichverteilung in diesem System sorgt. Während jetzt B im Vergleich zu A, da hat man hier bei dieser Komponente D, hat man ein bisschen höheren Anteil, der eher für eine Gleichverteilung sorgt. Und jetzt, wenn man die Zahlen jetzt mal als reinen Indikator nimmt, ne, ist die Heterogenität, die hier diese Technologie B erzeugt, ganz klein bisschen stärker zu gewichten als die Heterogenität, die hier diese Technologie D im Vergleich zu dem anderen Szenario erzeugt, ne? Aber wie gesagt, das wäre was man sich nochmal genauer halt, ne, fallmäßig anschauen würde. Und genau das machen wir jetzt auch in der letzten Übung für heute. Das ist jetzt ein Beispiel aus unserer echten Forschung am Fachgebiet, beziehungsweise Thomas' Forschung. Da geht es jetzt um ein Unternehmen, das 5 verschiedene Organisationseinheiten hat, ne? Und insgesamt gibt es 456 Computer in diesem Unternehmen. Und diese 456 Computer sind irgendwie hier so über diese Organisationseinheiten verteilt. Und man kann jetzt mal annehmen, dass hier irgendwie in einer Organisationseinheit, dass die Leute ungefähr ähnliche Sachen machen, ne? Dass die Organisation 1 vielleicht... dass die, was weiß ich, irgendwelche Berichte schreiben oder so, ne, und Organisationseinheit 3 macht irgendwie Rechnungswesen oder so. Na, also die haben alle so relativ ähnliche Aufgaben innerhalb der Organisationseinheiten. So, und was jetzt gemacht wurde, ist jetzt diese jeweils verschiedenen Computer bezüglich ihrer Heterogenität zu beurteilen, ne? Und da gibt es 2 Aspekte bezüglich derer man das gemacht hat, ne? Wir hatten in der Vorlesung die Anbieterheterogenität, also wie viele verschiedene Anbieter habe ich in meinem System. Und genau das wurde hier auch gemacht, ne? Da wurde dann für die Organisationseinheit 1 zum Beispiel gezählt, wie viele verschiedene Anbieter habe ich hier, ne? Von den Computern und wie waren die Rechner über diese Anbieter verteilt. Dasselbe natürlich auch für die anderen Organisationseinheiten und hier einmal als Gesamtwert. Und unten hat man außerdem nochmal geschaut, wie unterschiedlich waren diese Rechner in ihrer Leistung, ne? Also diese 83 Rechner, die ich hier in Organisationseinheit 1 habe, wie unterschiedlich waren die bezüglich ihrer Leistungen. Da wurden dann die Rechner, da wurden dann so Sachen aufgeschrieben, wie irgendwie CPU, RAM, was weiß ich, ne? Was noch alles. Und da wurde dann festgelegt, dass alles über einen bestimmten Arbeitsspeicher eine hohe Leistung hat und so weiter. Und dann wurde jeder Rechner wurde dann quasi in eine dieser drei Klassen eingeteilt, hoch, mittel und gering, ne? Und dann wurde geschaut, wie viele meiner Rechner in Organisationseinheit sind als hoch einzustufen, mittel, wenig. Ne? Und jetzt ist die Frage, wie heterogen diese Computer einmal hinsichtlich des Aspekts Anbieter und einmal bezüglich der Dimension Leistung insgesamt in dem Unternehmen, aber auch in den einzelnen Organisationseinheiten waren und wie ihr das als CEO, CIO beurteilen würdet. Sorry. Jede Zelle hier enthält einmal das Entropy Measure, genau, das ist die obere Zahl. Das Numbers Equivalent Entropy Measure, das ist die Zahl in Klammern, die vordere Zahl. Und hinten ist die Anzahl der Attributwerte. Ne? Hier hinten sieht man dass die 3 immer. Es gab genau 3 Attribute, High, Medium, Low. Ne? Und hier ist es aber unterschiedlich, weil in manchen Organisationseinheiten gab es tatsächlich 4 verschiedene Anbieter von Rechnern. Ne? Und in anderen Organisationseinheiten hat man aber nur Rechner von 2 verschiedenen Anbietern gefunden. Ist diese Landschaft eher sehr homogen oder eher sehr heterogen? Bei diesem super heterogen, das war auch ein Problem für den Anbieter, deshalb auch diese Aufstellung. Nochmal ganz kurz, damit ihr versteht, wie man das zu interpretieren hat oder wie man dahin kommt. Wir haben gesagt, dass dieses Entropy Measure das Maximum bei LNN annimmt. Ne? Und dieses LNN, dieses Maximum, das hätte man dann, wenn man eine exakte Gleichverteilung bei allen Attributen hätte. Ne? Jedes Attribut kommt genau gleich oft vor. Ne? Und jetzt nehmen wir dieses Numbers Equivalent Entropy Measure, um zu schauen, wie nah ist denn jetzt diese Verteilung tatsächlich an diesem Maximum dran. Ne? Also dieses E hoch EM. Und vergleichen das mit dem tatsächlichen N. Ne? Und jetzt sehen wir hier bei der Leistungsheterogenität, dass dieses Numbers Equivalent Entropy Measure fast exakt dem N entspricht. Ne? Das heißt, E hoch, das Entropy Measure, ist fast genau 3. Das heißt, super heterogen. Und genauso kann man hier sagen, dass es, wie du gesagt hast, nicht ganz so heterogen ist, aber immer noch sehr heterogen. Und das, die Ursache dafür war, dass in diesem Unternehmen einfach jeder bestellt hat, was er will und wann er will. Ne? Also egal welcher Hersteller, ich brauche jetzt hier einen neuen Rechner, klar wurde das dann nochmal irgendwie vom Chef abgenickt, ne? Aber dann hat sich hier Mitarbeiter X irgendwie hat sich einen Dell angeschafft und der nächste hat sich einen Apple gekauft. Ne? Und das halt immer zu dem Zeitpunkt, wie man es gerade gebraucht hat. Und das hat dazu geführt, dass auch diese Leistungsheterogenität sehr, sehr, sehr groß war. Ne? Das heißt, der eine hat jetzt irgendwie da seinen Rechner erneuert, der andere irgendwie ein halbes Jahr später, der nächste wieder ein halbes Jahr später. Das heißt, man hat super unterschiedliche Rechner in einer Abteilung, wo die Leute eigentlich alle das Gleiche machen, ne? Aber sehr unterschiedliche Leistungen eben bei diesen Maschinen. Ne? Und man hat zusätzlich noch so unterschiedliche Anbieter, dass man Support leisten muss für Apple, man muss Support leisten für Dell und das ist alles sehr unterschiedlich und das ist natürlich für die Admins ein Krampf, ne? Genau, und was man dann gemacht hat daraufhin, man hat dann dieses alte System, wie werden Rechner gekauft, hat man über Bord geworfen und hat gesagt, okay, wir machen jetzt Leasingverträge mit einem Hersteller, so wie man das vielleicht aus der Praxis auch sonst kennt, ne? Wir machen Leasingverträge mit einem Hersteller, zu einem Zeitpunkt werden die Rechner ausgetauscht, man bekommt dann wieder die neuen Maschinen, so sind alle auf dem gleichen Stand von der Leistung und man hat einen Anbieter, um den man sich irgendwie kümmern muss, ne? So wurde da versucht, dieser Heterogenität zu entgegnen. Ja, das war es dann auch schon für heute. Wir machen jetzt noch die Evaluation der Übung und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank.